DW Wissen.
Hallo, herzlich willkommen, heißt sie Tobias Ullmeier. Ein Riesenmeteorit rast auf die Erde zu. Panik überall. Wenn er einschlägt, ist das der Weltuntergang, zumindest Schluss mit allem Leben. Im Film fliegen dann mutige Astronauten ins All und sprengen den bedrohlichen Klotz aus Eis und Stein im letzten Moment. Verschiedene Weltraumorganisationen tun sich jetzt zusammen und wollen mit Experimenten beginnen, wie man tatsächlich ohne Hollywood-Pathos die Erde retten könnte, zumindest was die Gefahr von außen betrifft. Darüber spreche ich mit einem Experten. Außerdem in diesem Wissenschaftsmagazin ein Rundgang über die Computerfachmesse für Blinde in Frankfurt und wir widmen uns den Extremsportlern und zwar nicht den ganz normalen Ultra-Langstreckenläufern, den Ironman-Triathleten oder Race Across America-Radlern, sondern den ganz Harten, denen, die sich von Dächern, Brücken, Felsen stürzen. Was treibt die nur an? Das klingt nach Science Fiction. Ein Meteorit rast auf die Erde zu und droht sie zu zerstören. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Vor allem in den nächsten Jahrzehnten haben wir da wohl nichts zu befürchten. Aber wer weiß, was da alles passiert im All da draußen. Und deshalb wappnen sich die Weltraumagenturen ESA und NASA. Die wollen nämlich ausprobieren, ob man so einen Himmelskörper aus der Bahn werfen kann. 2020 soll's losgehen. Dann wird eine Raumsonde zum Asteroid Didymos geschickt und zu seinem Mond, den die Presse Didy Moon oder Didy Moon getauft hat, 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, Flugzeit 1,5 Jahre. Alan Harris arbeitet als Professor am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt an diesem Thema und er erklärt uns, was da passieren soll, wie man den Asteroidenmond aus seinem Orbit kicken will.
Ja gut, das ist ein ganz besonderer Asteroid, in dem es einen Mond besitzt, also das heißt ein natürlicher Satellit, ein Objekt, das den Hauptasteroid umkreist. Die Sache ist so, dass solche Doppelasteroiden sind nicht so rar heutzutage, wir kennen inzwischen sehr viel, aber es bietet sich hier eine fantastische Gelegenheit, eine sogenannte Abwehrmethode auszuprobieren, indem man mit einem sogenannten kinetischen Impaktor, also das heißt eine massenreiche Sonde, in den Mond einschlägt und die Umlaufbahn des Mondes um den Hauptasteroid leicht endet. Und die Sache hier in diesem bestimmten Fall ist, dass eine Änderung in der Umlaufbahn des Mondes um den Hauptasteroid könnte man eigentlich mit Teleskopen auf der Erde messen. Das heißt, inwiefern wir tatsächlich die Bahn des Objektes geändert haben, können wir eigentlich vom Boden aus mit erdgestützten Teleskopen feststellen. Das war das ursprüngliche Konzept, dass es das bedeutet, dass es eine relativ billige Mission ist. Man braucht nur eine Raumsonde, das wäre die Impaktor oder einschlagende Sonde sozusagen. Aber inzwischen ist es klar geworden, dass wir von der Wissenschaft her sehr viel mehr Information herausbekommen können, wenn wir eine zweite Sonde dabei haben. Und es soll deswegen jetzt zwei Sonden sein, die hin zu diesem Asteroid fliegen. Und die zweite Sonde würde das ganze Geschehen beobachten. Das heißt, wir können sehr viel Information sammeln über den tatsächlichen Einschlag auf den Mond, über die Bildung des Kraters, Auswurf von Materialien und so. Wir wollen sogar ein Lander, ein kleines Modul auf der Oberfläche des Mondes aufsetzen, dass wir dann die genauen physikalischen Eigenschaften vom Mond messen können.
Nun hat dieser Didymos, dieser Mond, ungefähr 170 Meter Durchmesser. Und Sie sagen gerade, die Sonde, die da einschlagen soll, die wäre massereich. Wie schwer ist die denn? Wie schwer muss etwas sein, um so einen Asteroid oder so einen Mond eines Asteroiden überhaupt aus der Bahn zu werfen?
Ja, aus der Bahn zu werfen ist vielleicht so ein bisschen stark ausgedrückt. Man würde die Umlaufbahn nur sehr, sehr leicht ändern. Aber es gibt ein besonderes Beobachtungsverfahren von der Erde aus, indem man eine sogenannte Lichtkurve misst. Das heißt, man misst die Finsternisse sozusagen, Okkultationen des Mondes in seine Umlaufbahn um den Hauptasteroid. Manchmal fliegt der Mond hinter dem Asteroid von der Erde aus gesehen. Und dann kommt er wieder vor dem Asteroid. Und das bedeutet, man bekommt ganz, ganz kleine Änderungen im reflektierten Sonnenlicht vom gesamten System, von den beiden Objekten. Und mit Teleskopen auf dem Boden, obwohl man dieses System, dieser Doppelasteroid-System nicht auflösen kann, das ist nur ein Punktquelle am Himmel, kann man die Änderungen in der Stärke des Lichtes, die man am Erde bekommt, ganz genau messen. Und deswegen kann man die Periode der Umlaufbahn genau feststellen. Und wenn man die Periode kennt, kennt man die Umlaufbahn selbst. Und auf diese Weise kann man diese kleinen Änderungen ganz genau messen. Das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich nur so ein paar hundert Kilogramm Masse, um ein gutes messbares Ergebnis herauszubekommen.
Wie viel wäre denn messbar auf so eine Entfernung? Sind das Millimeter, sind das Meter oder Hunderte von Metern?
Man ändert die Periode der Umlaufbahn, das heißt die Zeit, die der Mond braucht, um eine komplette Umrundung des Asteroid zu machen. Wir wissen, dass diese Periode so ungefähr 11,9 Stunden beträgt. Und nach einem Monat, nach dem Einschlag, wartet man einen Monat und dann ist der Mond sozusagen auf der komplett anderen Seite seiner Umlaufbahn, als es vorher gewesen wäre, ohne Einschlag. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, den man sehr, sehr leicht feststellen kann, innerhalb ein paar Wochen oder so.
Was würde eigentlich passieren, wenn so ein Asteroid wie Didymos auf die Erde prallen würde?
Didymos hat einen Durchmesser von 800 Meter oder so. Das wäre eine regelrechte, totale, große, fast globale Katastrophe. Also das ist ein sehr, sehr großes Objekt. Man kann das nicht so direkt sagen. Wir wissen nicht genau, wie oft solche große Objekte auf die Erde aufprallen. Aber ich schätze, so einmal pro 500.000 Jahre oder so könnte sowas passieren. Wir reden ab 1 Kilometer. Wir reden hier Didymos 800 Meter. Ab 1 Kilometer oder 1,2 Kilometer oder so würde man wirklich mit globalen Auswirkungen rechnen müssen. Also 800 Meter, das bedeutet schon, wenn im schlimmsten Fall wäre ganz Europa sozusagen nicht zerstört, sondern würde aber mit schweren Effekten zu kämpfen haben. Es würde einen riesen Krater geben. Es würde sehr viel Material in die Luft geschleudert, das sich dann über hunderte von Kilometern verteilt. Es würde wahrscheinlich Erdbeben geben und sehr, sehr unangenehme Sachen. Man möchte sich das nicht vorstellen, aber es könnte passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering natürlich. Aber wie wir wissen, sehr unwahrscheinliche Dinge passieren immer wieder. Und es ist nur gut, wenn man sich schon ein bisschen vorbereitet.
Wie groß ist denn überhaupt das Risiko, dass die Erde irgendwann, bevor sich die Menschheit jetzt selbst ausgelöscht hat, von einem Himmelskörper getroffen wird?
Also die Erde wird jeden Tag von Himmelskörpern getroffen. Das sind Sternschnuppen, das sind kleine Meteoren. Wir finden immer wieder Meteoriten auf dem Boden. Das sind Gesteinsbrocken, die von Objekten stammen, die in die Erdatmosphäre eintauchen. Jedes Jahr zum Beispiel bekommen wir dann ein Objekt mit ein paar Meter Durchmesser in die Atmosphäre rein. Diese kleinen Objekte, die verglühen meist. Man bekommt in der Regel meistens höchstens ein paar Meteoriten auf dem Boden. Aber immer wieder, zum Beispiel einmal pro 100 Jahre, dann bekommen wir ein Ereignis wie ein 20-Meter-Objekt. Und das ist im Jahr 2013 passiert mit Chelyabinsk. Das Objekt, das über Russland in die Atmosphäre eingetaucht ist, es gab einen großen Feuerball, es gab sehr viel Schaden am Boden, Gebäude haben Schaden gehabt, kaputte Fenster, 1500 Leute sind ins Krankenhaus geliefert worden. Das passiert so in der Regel so vielleicht einmal, zweimal pro 100 Jahre oder so.
Würde man denn so etwas in Zukunft ablenken können? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspinnen auf einen Horizont von einigen Jahrzehnten, würde man dann versuchen, eben so einen Himmelskörper wie den über Russland dann künftig abzulenken?
Das ist noch ein bisschen zu klein. Man würde wahrscheinlich heutzutage denken, oh ja, normalerweise würde sowas zum Beispiel über einen Ozean runterkommen oder über ein nicht sehr dicht besiedeltes Gebiet der Erde, eine Wüste oder so. Und dann ist es gut, man kann sowas fallen lassen. Man braucht nicht unbedingt was zu machen. Man kann, wenn man die Leute vorwarnen kann, es gibt Ideen jetzt, Teleskope, die den ganzen Himmel praktisch jede Nacht durchscannen können, um solche kleinen Objekte zu finden, ein paar Wochen bevor die auf die Erde prallen oder in die Atmosphäre eintauchen. Und dann könnte man natürlich Leute in bestimmten Gebieten vorwarnen, dass sowas kommt, dass sie die richtigen Maßnahmen nehmen sollen, sich nicht in der Nähe von kaputten, alten, schwachen Gebäuden zu halten und weg von Fenstern und solche Dinge. Aber ein realistisches Szenario wäre vielleicht ein etwas größeres Objekt, so 100, 150 Meter so in Durchmesser. Und das könnte man dann ablenken. Es gibt Methoden, mit denen man das machen kann. Und mit einem Objekt in dieser Größenklasse würde man wahrscheinlich eine ausreichend Vorwarnzeit haben. Das bedeutet so ungefähr 5 bis 10 Jahre oder so. Und wenn wir so viel Zeit hätten, könnten wir schon irgendwas dann unternehmen.
Na, das macht Hoffnung. Die macht uns Professor Alan Harris vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerade eben fand in Frankfurt die größte Computerfachmesse für Blinde und Sehbehinderte statt, die Sight City. Da hat sich vieles um Geräte gedreht, die Blindenschrift, zum Beispiel Braille, ausgeben können. Und einer, der schon seit langem mit solchen Tastaturen arbeitet, ist mein blinder Kollege Eskander Abadi von der persischen Redaktion der Deutschen Welle. Er war für uns auf der Sight City, hat sich dort umgehört und umgefühlt, was es alles Neues auf dem Markt gibt, zum Beispiel im Bereich der Smartphones.
Ich bin am Stand von Handytech und mir erklärt Sascha Paul, was dieses neue Produkt Active Star alles macht.
Mhm. Active Star heißt Active Star, weil sie eben etwas Aktives kann. Ja. Dieses Aktive ist, dass die Braillezeile unseren Lesefinger erkennen kann. Das ist eine 40er Braillezeile mit internen Funktionen, hat natürlich Bluetooth und USB, hat auch noch Spiele und auch eine Funktion, die nennt sich Music Braille. Das ist eine Möglichkeit, Musiknoten einzugeben und sie sich anzuhören und dann auch vorspielen zu lassen.
Also man kann blinden Notenschrift schreiben und das Gerät spielt es ab.
Ja, so ist es. Ich gebe jetzt diesen Tonleiter ein mit Viertelnoten. C-Dur ist das.
Genau.
Falsch, aber wenn ich jetzt hier rüberfahre mit meinem Finger, einfach von links nach rechts, dann wird die jeweilige Note, die unter meinem Finger ist, auch gespielt. Ich spiele mal die erste Note. Das war das erste C. Und jetzt fahre ich mit dem Finger von links nach rechts langsam rüber.
Ja, genau. Ja.
Und so hört man dann das, was man spielt.
Es ist nicht alles hier zu verkaufen, sondern manchmal nur zu zeigen. Bitte schön.
Genau, also mein Name ist Patrick Temmesfeld. Ich bin vom Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Und wir haben heute mal besonders mitgebracht einen 3D-Drucker, mit dem wir tastbare Materialien, insbesondere für blinde Schülerinnen und Schüler, herstellen. Wir haben zum Beispiel eine tastbare Uhr oder verschiedene geometrische Körper. Und das Besondere ist, dass sie hergestellt werden aus einem Maismasse, wird es erhitzt und fein tastbar aufgedruckt, aufgespritzt und auch mit Punktschrift versehen.
Dass die Figuren mit Braille beschriftet werden? Gibt es da eine spezielle Software?
Nein, gar nicht. Das ist ein Schriftfond. Es gibt ja diese verschiedenen Braille-Schriftfonds, die man im Internet laden kann. Und die verwenden wir einfach.
Ich stehe vor dem Stand Blister BrailleTech und vor mir steht Frau Müller mit einer einfachen Gerätschaft für die Frühförderung.
Genau, wir haben jetzt hier stehen Lichtboxen, Lightboxen in 2 Ausführungen. Das sind so Plexiglasscheibe, darunter ist ein LED-Licht. Dimmbar gibt es einmal in weiß und es gibt es auch mit unterschiedlich farbigen Hintergründen. Und man kann dort Farben, Formen, Gegenstände drauflegen und kann die ganz einfach besser erkennen. Also zur Förderung der visuellen Fähigkeiten wird gerne in der Frühförderung benutzt für Kinder mit Sehresten.
Ich bin hier vor dem Stand von Gaudio Braille. Frau Link, erzählen Sie mal, hier sehe ich einen Topf. Ist das ein Blindentopf?
Nein, das ist kein Blindentopf. Es gibt keine blinden Töpfe, aber es gibt Hilfsmittel oder Dinge, die für Blinde auf dem Topf praktisch sein können. Und hier ist es eine Art Deckel, der auf den Topf draufgelegt wird. Sie ist eine sogenannte Kochblume. Und diese Blume, das sind so wie so Silikonlappen in der Mitte. Die öffnet sich bei circa 80 Grad, wenn das Wasser anfängt zu dampfen. Der Dampf kann dadurch in der Mitte durch ein paar Löcher austreten, kondensiert und läuft am Rand dieser Kochblume wieder als Wasser in den Topf zurück, was letztlich bewirkt, dass mir der Topf nicht mehr überkochen kann. hat zwei Vorteile. Einmal, dass mein Herd sauber bleibt. Und zum anderen, dass ich eben wirklich nicht ständig gucken muss, mein Wasser kocht über.
Sie sind selber blind.
Ich bin selbst blind,
kochen
ja.
Sie mit diesem Topf?
Ja, ich koche nämlich mit diesem Topf, aber mit der Kochblume. Was wir noch neu dabei haben, ist die Bradley Watch, also die Bradley-Uhr, die mit diesen Magnetkügelchen.
Die Uhr braucht man nicht aufzumachen und zu ertasten,
genau.
Sondern...
Die Kugeln laufen auf der Oberfläche der Uhr. Eine in der Mitte und die andere rundum in der Dicke der Uhr sozusagen.
Ah, ja. Ich bin jetzt am Stand von Solutions Radio. Das ist ein Internetradio, was komplett von einem Blinden bedient werden kann. Ja, und Marianne erzählt aus Holland, was diese Webbox noch machen kann oder überhaupt machen kann. Bitte schön.
Sie sagten eben, dass es ein Internetradio ist. Es ist aber mehr als ein Internetradio. Wenn eine Bücherei uns seine Bücher zur Verfügung stellt, können wir auch die Bücher lesen lassen, sowohl Zeitschriften als Zeitungen. Wenn es auch Filme gibt in Ihrem Land, wo es Subtitles gibt, dann ist es möglich, auch diese Subtitles auszusprechen in Ihrer eigenen Sprache.
Interessant.
Aber was wir in diesem Jahr entwickelt haben, ist, dass wir auch Online-Seiten jetzt zur Verfügung stellen können. Früher konnten wir nationale Zeitungen und regionale Zeitungen, das ging. Aber jetzt die kleinen lokalen Zeitungen, wo die großen Leute keine Interesse haben, das für die Blinde zur Verfügung zu stellen. Da gehen wir zu denen ihre Online, zu ihren Webpages, machen für jeden einen verschiedenen Skript und dadurch kann die lokale Zeitung vorgelesen werden. Und da freuen sich die Leute, dass die wissen, dass die Nachbarn drei Häuser weiter den Preis für den schönsten Garten bekommen haben und so. Das wollen die Leute wissen.
Eindrücke von der Fachmesse für Blinde und Sehbehinderte von der Sight City in Frankfurt am Main von Eskander Abadi von der Deutschen Welle. Und hier gibt's jetzt für Blinde und Sehende die Wissenschaftsnachrichten zum Hören.
Vielleicht nehme ich besser mal die Pille danach, nur so zur Sicherheit. Das scheint sich die eine oder andere Frau zu denken, seitdem es die Pille danach rezeptfrei in deutschen Apotheken zu kaufen gibt. Denn wie das Marktforschungsinstitut IMS Health meldet, stieg der Absatz der Präparate in den Wochen nach dem Ende der Rezeptpflicht um 40% an. Wurden vorher etwa 9.500 Packungen pro Woche verkauft, sind es nun zwischen 13.000 und 14.000. Dabei gehen etwa 80% der verkauften Notfallverhütungsmittel ohne ärztliche Verordnung über den Ladentisch. Und das, obwohl sich junge Frauen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr den Kaufpreis von ihrer Krankenkasse erstatten lassen können. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Rezept. Die meisten bezahlen die 16 bis 18 Euro für die beiden in Deutschland erhältlichen Präparate offenbar lieber aus eigener Tasche, als sich ein Rezept vom Frauenarzt zu holen. Vielleicht auch, um sich das damit einhergehende Beratungsgespräch zu sparen. Ökologische Katastrophen sind nicht immer menschengemacht. Aktuell bedroht möglicherweise ein Vulkanausbruch die einzigartige Tierwelt von Galapagos. Auf der Galapagos-Insel Isabella spuckt der Vulkan Wolf erstmals seit 33 Jahren Lava und Asche. Die Nationalparkverwaltung der Insel bangt nun besonders um zwei Tierarten, die nur hier vorkommen. Eine Unterart der Galapagos-Riesenschildkröte und den Rosada-Drusenkopf, einen Landleguan. Im Moment besteht zwar noch keine unmittelbare Gefahr für die Tiere, weil die Lava bislang nur an der Südseite des Vulkans hinabströmt. Das Hauptverbreitungsgebiet der Reptilien liegt auf der Nordseite. Das ist allerdings kein Grund zur Entwarnung. Die Eruption könnte Vegetationsbrände auslösen, die sich unkontrolliert ausbreiten. Außerdem steht eine 15 Kilometer hohe Rauchsäule über dem Vulkan. Asche könnte die Vegetation bedecken und die Nahrung der Tiere kontaminieren. Trotz Wohlstands eher unglücklich. Bei einer großen Studie zum Kinderglück landet Deutschland nur auf Platz 10 von 15 Teilnehmerländern. Am glücklichsten sind der Rangliste zufolge die Kinder in Rumänien, Kolumbien und Israel. Für die internationale Studie Children's World wurden 53.000 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren zu den Themen Familie, Freundschaften, Geld und Besitz, Schulleben, Wohnumgebung, Freizeit und persönlichem Wohlbefinden befragt. Die Tendenz: In Wohlstandsgesellschaften wie der deutschen sind die Kinder sehr anspruchsvoll und daher auch schneller unzufrieden. Konsum- und Freizeitsensationen spielen eine große Rolle. Laut Studienleiterin Sabine Andresen von der Uni Frankfurt ist es jedoch nicht der neue Fernseher, der die deutschen Kinder am zufriedensten macht. Das größte Glück finden sie in ihren Freundschaften. Für Kinder in ärmeren Ländern reichen oft schon genügend Essen und der Schulbesuch als Grund zur Freude.
Und nun, wie versprochen, zu den Extremsportlern, zu den Gefahrensuchern, wie ich sie gerne nenne. Gerade erst ist wieder einer der besonders waghalsigen ums Leben gekommen, eine Ikone unter den Wingsuit-Seglern. Dean Potter ist im Yosemite-Nationalpark in den USA zusammen mit einem Kollegen wohl gegen einen Fels geprallt und gestorben. Und die beiden sind nicht die Ersten, die den Kick mit dem Leben bezahlen. Und es werden auch nicht die Letzten sein. Julia Vergin hat sich für uns mit diesem Phänomen befasst.
I'm standing up there and you're standing in this wingsuit. First, at one point you might even feel a little bit silly. You know, like, what am I doing? Am I an idiot or what?
Es gibt diesen Moment, wenn Alexander Polly ganz oben auf dem Berg steht, in dem er nicht glauben kann, was er tun wird und sich fragt, bin ich eigentlich ein Idiot? Doch trotz dieses kurzen Zweifels stürzt er sich im nächsten Augenblick den Berg hinunter, bekleidet mit einer Art Batman-Anzug, dem Wingsuit. Polly ist einer dieser Extremsportler, die sowohl Bewunderung als auch völliges Unverständnis ernten. Basejumping, Freeclimbing oder das Fliegen mit dem Wingsuit, es sind diese Extremsportarten, die immer mehr Zulauf erhalten, obwohl ein winziger Fehler den Tod bedeuten kann. Seit 1981 sind 256 Menschen bei ihrem Versuch, mit dem Fallschirm oder dem Wingsuit zu fliegen, gestorben. Warum geht man ein solches Risiko ein? Sind diese Leute verrückt? Lebensmüde? Antworten gibt der Sportpsychologe Jens Kleinert.
Warum macht das ein Risikosportler, dass er ohne Sicherung klettert? Ganz einfach, weil er sich zutraut, weil er die Fähigkeiten hat, weil er seine Kompetenzen so weit entwickelt hat.
Die meisten Risikosportler seien extreme Sicherheitsmenschen, sagt Kleinert. Sie trainieren hart, prüfen die Bedingungen, unter denen sie klettern oder springen. Wie ist die Beschaffenheit des Felsens? Wie verhalten sich Wind und Wetter? Ein Vorhaben entgegen aller Vernunft durchzuziehen, kommt auch für den Bergsteiger Thomas Huber nicht in Frage.
Also nicht der ist ein guter Bergsteiger, der auf Biegen und Brechen versucht, den Gipfel zu erreichen, sondern der ist ein guter Bergsteiger, der in jeder Situation, auch wenn der Gipfel in greifbarer Nähe ist, auch Nein sagen kann. Und ich kann es.
Ist das nicht trotzdem alles wahnwitzig und lebensmüde? Nein, sagt der Sportpsychologe.
Ich will nicht sterben, ich will mich als lebendig erleben. Das ist genau das Gegenteil.
Der Tod ereilt uns irgendwann alle. Bis dahin versuchen die meisten Menschen allerdings, ihn psychisch und physisch auf größtmöglichem Abstand zu halten. Extremsportler jedoch fordern ihn geradezu heraus.
Der Tod gehört einfach zum Bergsteigen dazu. Das ist Fakt. Das macht ja eigentlich auch den Reiz des Bergsteigens so aus. Das ist halt auch das Abenteuer, wenn wir vom Abenteuer sprechen.
Stefan Glowacz ist ebenfalls Extrembergsteiger und sagt, vor einigen Jahren habe er sich unsterblich gefühlt. Einfach, weil er um seine Fähigkeiten wusste. Nach einem Absturz aus 10 Metern Höhe war er schwer verletzt und wurde demütiger und vorsichtiger, kletterte aber weiter. Kennen diese Leute einfach keine Angst?
Der hat in dem Augenblick keine Angst. Der guckt nicht nach unten und denkt, um Gottes Willen, wenn ich jetzt hier runterfalle. Sondern er konzentriert sich voll und ganz auf seine Fähigkeit, voll und ganz auf diese Aufgabe.
Kleinert sagt, die Angst weiche der körperlichen Anspannung und der vollen Konzentration vor und während der Bewältigung der Aufgabe. Das Hochgefühl, der Kick, kommt danach, wenn es geschafft ist, wenn man überlebt hat. Das Gefühl von Lebendigkeit sei es, wonach Extremsportler suchen.
Ich würde eher sagen, es gibt eine größere Menge an Menschen, die sich zu Situationen hingezogen fühlen, in der sie ihren Körper und sich selbst als besonders vital und lebendig erleben. Man könnte es vielleicht begründen mit einer Verarmung an Vitalität in anderen Lebensbereichen, im Beruf möglicherweise, aber auch in anderen Freizeitsituationen. Ich finde es nicht besonders vital, vor einem Rechner zu sitzen und ein Computerspiel zu spielen.
Je intensiver und lebendiger das Leben gelebt wird, desto schöner die Erinnerungen, findet Alexander Huber, der, wie sein Bruder Thomas, Extrembergsteiger ist.
Und ich arbeite einfach für ein reichhaltiges, bunt bebildertes und stark koloriertes Buch der Erinnerungen.
Das mag nachvollziehbar und vielleicht auch bewundernswert sein. Aber irgendwann werden auch die Extremen mal kurz zu normallos, so wie Alexander Polly, der Wingsuit-Segler.
You know, like, what am I doing? Am I an idiot or what?
Ja, das ist eine Frage, die kann er sich wohl nur selbst beantworten, ob er ein Idiot ist oder nicht. Julia Vergin über den Kick im Extremsport und ich kicke sie jetzt auch, nämlich raus aus dieser Sendung, denn die ist schon wieder rum. Mehr gibt's aber unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.